Sei gegrüßt zu meiner heutigen 9. Folge meines Podcasts Gesundheit für alle, der Podcast für mehr Gesundheitsbewusstsein und Eigenverantwortung für ein möglichst langes Leben. Heute mit Teil 2 zum Thema Ernährung. Ich hoffe, du hattest zurückliegend schöne, möglichst stressfreie und gesunde Tage. In der letzten Woche haben wir uns mit den Grundnahrungsmitteln und der Frage, was unseren Körper nährt, auseinandergesetzt. In der heutigen Folge befassen wir uns mit unseren Essgewohnheiten und wie wir unsere Nahrung zu uns nehmen. Unser Körper ist unser größtes Kapital und Ressource zugleich. Er stellt unsere stoffliche Existenz hier auf der Erde dar. Von unserem Ursprung an bauen wir ihn auf und füttern ihn mit geistiger und stofflicher Nahrung. Vorausgesetzt, dass wir nicht von klein auf die falschen Gedankenmuster hegen und uns, statt uns zu nähren, im wahrsten Sinne vollstopfen, ja womöglich vollmüllen. Was der Mensch isst bzw. nicht isst, wie er es zubereitet und zu sich nimmt, ist in erster Linie von seiner Kultur abhängig, weshalb es bezogen auf die Essgewohnheiten große regionale und zeitliche Unterschiede gibt. Alles, was wir zu uns nehmen, hat soziale, rituelle, aber nicht immer ernährungsnotwendige Gründe. In den westlichen Industrienationen haben 20-30% der Bevölkerung Fettsucht, die sogenannte Adipositas, als Folge falscher Ess- und Ernährungsgewohnheiten, Tendenz steigend, mit entsprechenden Folgen für das Gesundheitswesen und die Lebens- und Arbeitsfähigkeit. Viele der Volkserkrankungen hängen mit der Ernährung zusammen bzw. werden durch sie verursacht, wie die genannte Adipositas, Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Erkrankungen des Verdauungstraktes, Hypercholesterinämie, Fettstoffwechselstörung, Hyperurikämie, die sogenannte Gicht, metabolisches Syndrom, Nieren- und Gallensteine, ja letztlich auch Krebs. Wenn uns aber bewusst ist, wie viele Krankheiten ihren Ursprung in der falschen Ernährung haben, warum messen wir der Ernährung unseres Körpers dann nicht entsprechend eine größere Bedeutung bei? Bei unseren individuellen Essgewohnheiten gilt zu hinterfragen, weshalb wir essen, wie wir essen und von wem wir gelernt haben, uns zu nähren. Auch hier führt der Blick in die Kindheit und unsere frühen Erfahrungen beim Essen und Trinken. Wie wurde unsere Nahrungsaufnahme uns vorgelebt? Gab es einen bestimmten Rahmen, bestimmte Essensrituale? Habt ihr euch als Familie zusammengesetzt, um euch gemeinsam durch die Nahrung zu stärken? Oder haben alle womöglich getrennt und vor der Glotze gegessen? Kinder essen nicht auf Vorrat. Erst ab dem 3. Lebensjahr bildet sich das Essen nach Angebot aus. Frühkindliche Erfahrungen und entsprechende beim Essen ausgelöste Emotionen prägen unser späteres Ernährungsverhalten. Zugeführte Nährstoffe werden nach der Aufnahme und Resorption im Darm über die Blutbahn dem Körper im Einzelnen in Organen zur Verfügung gestellt. Belasten wir unseren Körper durch unbewusste Ernährung, Trinken oder Einatmen von Schadstoffen, werden diese wie Schrott in unserem Bindegewebe abgelagert. Dort verhindern sie den freien, notwendigen Stoffaustausch und begünstigen entzündliche Erkrankungen oder Zellveränderungen. Sich gesund zu ernähren heißt genussvoll, maßvoll und bewusst zu essen. Denn auch das Wie bestimmt die Musik. Viele praktizieren das Essen quasi nebenbei, fast als wäre es lästig und zeitvergeudend. Anstatt nebenher Zeitung zu lesen, fernzusehen oder seinen E-Mail-Eingang zu checken, sollte bei der Nahrungsaufnahme wirklich die volle Aufmerksamkeit auf das Essen gerichtet sein. Sich bewusst zu machen, dass es nicht selbstverständlich ist, solch Fülle einkaufen oder bestellen zu dürfen und in der Bewusstheit es zu genießen in dem Wissen, dass immer noch ein Großteil der Menschheit Hunger leiden muss. Es ist gerade spannend, sich beim Essen zu fragen, wo die Nahrungsmittel wohl herkommen und dankbar zu sein, dass die Natur sie für uns bereitgestellt hat. Sie mit allen Sinnen wahrnehmen. Wie duftet der Apfel, den ich esse? Wie riecht die Tasse Tee oder der Kaffee, Wie schön leuchten die Farben der verzehrten Nahrungsmittel. Erschmecken, was gerade ist, womit man seinen Körper nährt und nicht nur reinschlingt und ihn belastet. Auch sich vorstellen, wie die einzelnen Nahrungsmittel unseren Körper mit den für uns notwendigen Nährstoffen versorgen. Es geht darum, uns zu nähren und Gutes zu tun und in der Wertschätzung dafür zu unserer Gesundheit beizutragen. Habt ihr schon mal bewusst gezählt, wie häufig ihr kaut oder wie die Nahrung durch eure Speiseröhre in den Magen wandert? Wie sich unser Körper anfühlt bei der Nahrungspassage des Darmes und wie selbstverständlich er die nicht verwertbaren Reste für uns wieder ausscheidet? Egal, für was ihr euch letztendlich entscheidet zu essen, esst es bewusst, in der Vorstellung, dass es euren Körper nährt und gut tut, und achtet bewusst auf seine Zeichen beim Essen. Esst so langsam, dass ihr dem Körper die Chance gebt, euch ein Zeichen zu geben und mitzuteilen, wann er satt ist. Seid ihr nach dem Essen abgeschlagen? Dann war die Mahlzeit offensichtlich zu groß bzw. kalorienreich. Dann benötigt der Körper erst einmal einen Großteil des Blutes, um sich um die Verdauung zu kümmern und schaltet in den körperlichen und geistigen Ruhemodus. Solltet ihr nach dem Essen Beschwerden wie Unwohlsein, Blähung oder Durchfälle bemerken, empfiehlt es sich möglichst auf industriell verarbeitete Nahrungsmittel zu verzichten und möglichst frische Produkte zu essen. In wiederholten Fällen rate ich auch meinen Patienten zum Führen eines sogenannten Beschwerdetagebuchs, in dem ihr euch schriftlich notiert, wann was gegessen wurde, mit welchen folgenden Beschwerden, um zukünftig ursächliche Nahrungsmittel möglichst meiden zu können. Ungünstig ist immer, länger nichts gegessen zu haben und dann Heißhunger zu riskieren. Dann ist man bereit, auch mal zum nächstbesten, womöglich Fastfood oder die altbewährte Brat- bzw. Currywurst mit Pommes vorzuziehen. Was uns oder unseren Magen da aber erwartet, sind Schweinefleischreste gepresst in Darm, womöglich angekokelt in Kombination mit auch nicht gesundheitsförderlichen Transfetten. Noch ungünstiger wird es, wenn wir mit unseren Essverhalten Emotionen verarbeiten, innere Leere zu stopfen versuchen oder uns aus anderen Gründen ein dickes Fell zu legen. Grundsätzlich gilt nicht, irgendetwas in uns hineinzuwerfen, um den Hunger zu stillen, wo der Körper letztlich mehr belastet ist und Energie aufbringen muss, als er es daraus zehren kann. Mehrere kleine Mahlzeiten täglich sind verträglicher als wenige große, da unser Körper bei großen Mahlzeiten erhöhte Insulinkonzentrationen ausschüttet, wodurch nicht nur eine verstärkte Einlagerung von Fetten begünstigt wird, sondern auch mögliche Heißhungerattacken folgen können. Mit einer zu reichhaltigen Mahlzeit am Abend stören wir unsere Schlafqualität. Dabei gilt die einfache Faustregel: je später, desto leichteres Essen. 2 bis 3 Stunden vor dem Schlafengehen sollte am besten nichts mehr gegessen werden. Bei einem deutlich größeren Abstand kann der erneut auftretende Hunger wiederum den Schlaf stören. Zu früheren Zeiten der Jagd und körperlichen Auseinandersetzung bestand ein erhöhter Bedarf an Proteinen, die in tierischer Kost leichter zugänglich waren. Zugleich musste im Laufe der Stammesgeschichte des Menschen das größer werdende Gehirn vermehrt mit Glukose versorgt werden, weshalb der Zugang zu stärkehaltiger Nahrung ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt haben dürfte. Die Verbreitung des Ackerbaus führte zu Sesshaftigkeit. Die Industrialisierung zu zunehmendem Wohlstand mit einem Überangebot an Nahrung. Da sich vor allem in den Industrieländern durch die Zunahme sitzender Tätigkeiten und abnehmender körperlicher Betätigung der Lebensstil verändert und in der Folge der Energie- und Nährstoffbedarf verringert hat, entsteht bei vielen Menschen ein Missverhältnis zwischen Nährstoffbedarf und Nährstoffzufuhr. Laut nationaler Verzehrstudien essen Männer fast doppelt so viel Fleisch und Wurst wie Frauen. Der Durst wird auch deutlich häufiger mit Bier- oder Limonadengetränken gelöscht. Zusammen als Deutsche verspeisen wir jährlich über 55 Millionen Schweine und knapp 4 Millionen Rinder und Kälber. Bei Zufuhr von Proteinen tierischen Ursprungs ist Folgendes zu beachten. Je ähnlicher das Stück Fleisch dem Stück sieht, aus dem es geschnitten wurde, desto fettärmer ist es. Zu meiden sind daher die meisten Pressfleischwurst sowie Hack wie Bratwürstchen und Burger, auch wenn sie als Fastfood häufig der schnellen Hungerstellung dienen und durch zahlreiche Geschmacksverstärker auch so ansprechend schmecken. An dieser Stelle möchte ich zum Thema Konsum tierischer Produkte ein paar Worte zu unwürdiger Tierzucht, Tötung und Massenproduktion verlieren. Wenn man nicht gänzlich abgeschreckt ist von den leicht zugänglichen Bildern und Informationen zur Tierhaltung, zumeist säugetierverachtenden Umgang mit den uns zur Verfügung gestellten Nutztieren und unliebsamer Bolzung oder Vergasung der Tiere, sollte man sich vergegenwärtigen, dass auch Tiere einen Instinkt haben und wissen, wann ihre Zeit gekommen ist. Spätestens wenn sie den Artgenossen vor sich quieken oder ohrenbetäubend schreien hören, schütten sie all ihre verfügbaren Stresshormone in ihre Muskulatur, was unter anderem zu Stärkeabbau dort führt und letztlich über das Fleisch zu uns genommen wird. Ob nun eine Bolzung, Kohlendioxidbetäubung oder anderweitige Tötung samt Ausblutung stattfindet, spielt ab diesem Zeitpunkt keine wesentliche Rolle mehr. Man sollte sich die grausame Tatsache vergegenwärtigen, dass der einzige Grund dieser Tiere zu leben es war, meist schlecht als recht gefüttert, getötet und dann von uns Menschen gegessen zu werden. Christian Morgenstern, ein deutscher Dichter und Schriftsteller, sagte in diesem Zusammenhang: Wenn der moderne Mensch die Tiere, denen er sich als Nahrung bedient, selbst töten müsste, würde die Anzahl von Pflanzenessern ins Ungemessene steigen. Wegen genannten sollte die alte Maßregel gelten, besser, wenn überhaupt nur einmal pro Woche, Fleisch und einmal Fisch und dies dann in Bewusstheit und Dankbarkeit zu essen. Es gilt aus meiner Sicht immer mehr das zu reduzieren, wovon man das Gefühl hat, dass es einem selbst nicht mehr gut tut. Ein mehr belastet, als dass es zu körperlicher Fitness beiträgt. Und dazu zählt meines Erachtens auch nicht zu essen, was mal zwei Augen hatte. Wenn wir inneren Frieden finden wollen, ist es ratsam, unseren Körper nicht weiter mit den Angst- und Stresshormonen aus dem Fleisch von Schlachttieren zu beschweren. Die Fischer von einst und der Bauer von heimeligen Bildern sind der Nachfrage und Regulierung folgend notgedrungen vielfach zu geld- und effizienzorientierten Arbeitern der Massentierhaltung geworden. Aus meiner Sicht ist in unserer Zeit des Überangebots an Nahrung und mittlerweile auch teils geschmacklich gutem Fleischersatz es nicht mehr notwendig, dass Tiere geschlachtet werden müssen, damit es uns gut geht. Spürt mal in euch hinein und lasst das Gesagte auf euch wirken. Es lohnt sich, von einem Gewohnheits-Allesesser zu einem bewussten Esser zu werden, der seinen Körper nährt, statt unbewusst zu erschweren und zu schaden. Fette Fische, die gerne auf der Speisekarte stehen, wie Lachs oder Thunfisch, sind Lieferanten für gesunde Omega-Fettsäuren, unterliegen aber häufig Schwermetallbelastungen und in Haltung Antibiotika versetztem Futter. Andere, teils cholesterinreiche Meeresfrüchte, sollten wir auch aufgrund der möglichen Übertragung von Hepatitis-Erregern bewusst und nur eingeschränkt konsumieren. Fest steht, dass jede Form von längerfristiger Überernährung für den Körper Stress bedeutet und chronische Entzündungen begünstigt. Welche Stellen des Körpers dafür prädestiniert sind, hängt wiederum meist von der genetischen Veranlagung ab. Mit einer Fehlernährung in Verbindung stehende bzw. verursachte Erkrankung sind die genannte Adipositas, Atherosklerose, Bluthochdruck, Darmkrebs, Diabetes, Fettleber, ein erhöhtes Herzinfarktrisiko, Schlafapnoe, aber auch neuropsychiatrische Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz und Parkinson. Unter der Diagnose metabolisches Syndrom wird das Zusammenspiel von Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck und erhöhten Blutfettwerten zusammengefasst. Bei gehäuft in Familien auftretenden Erkrankungen spielen neben den Genanlagen ein häufig ähnliches soziales Verhalten und familienähnliche Mikrobiome, also die Gesamtheit der zum Körper gehörenden, insbesondere Darmbakterien, eine Rolle. Die 10 Ernährungsregeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung lauten: Esst achtsam und genießt, was ihr esst. Trinkt am besten Wasser. Auf das Gewicht achten und in Bewegung bleiben. Gemüse und Obst. Nimm 5 am Tag. Gesundheitsförderndes Fett nutzen. Lebensmittelvielfalt genießen. Mit tierischen Lebensmitteln die Auswahl ergänzen. Schonend zubereiten. Vollkorn wählen. Und Zucker und Salze einsparen. Es geht letztlich darum, uns zu nähren und Gutes zu tun und in der Wertschätzung dafür zu unserer Gesundheit beizutragen. Es gilt, unseren Körper bestmöglich zu umsorgen, zu nähren, zu reinigen und entschlacken, um Krankheiten vorzubeugen oder zu beseitigen. Durch bewusste Ernährung, ausreichend Trinken von Wasser und entschlackenden Maßnahmen wie Fasten tragen wir dazu bei, dass unsere Organe und Gewebe gesund alt werden. Auf unseren Darm und körperreinigende Maßnahmen werde ich im Verlauf des Podcasts mal eingehen. Um eine mögliche angestrebte langfristige Gewichtsreduktion zu erzielen, helfen anstelle irgendwelcher Diätversprechungen meist nur eine Reduktion der zugeführten Nährstoffmenge, gegebenenfalls eine Ernährungsumstellung sowie ein zusätzliches Bewegungstraining. Eine ballaststoffreiche Ernährung und regelmäßige Körperbewegung wirken der Speicherung von Energiereserven in Form von zu viel Fett entgegen. Häufig bedarf es nur des eigenen Belesens oder einer gedanklichen Veränderung zum Schritt von einer ungewollt körperlichen Fülle zu einem erfüllten Leben. Weitere interessante Ernährungsanregungen sind im bereits genannten Ernährungskompass von Bas Kast oder Rüdiger Dahlkes Soul Food sowie in Büchern von Anthony William nachzulesen. Bei weiterem Interesse für eure individuelle Beratung empfehle ich euch, einen netten Ernährungsmediziner, Berater oder Ökotrophologen in eurer Nähe aufzusuchen. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast weiterhörst. Noch mehr freue ich mich über Feedbacks auf Apple Podcast oder YouTube oder wenn du auch deinen Freunden und Familienangehörigen von meinem Podcast erzählst. Starte deinen Tag, indem du dir bewusst etwas Gutes tust. Hör auf dein Bauchgefühl. Wenn du für deinen Körper sorgst, wird dein Körper auch gut für dich sorgen.